Wir sind im Kapitel 1, haben ja gerade letzte Woche das neue Buch begonnen hier. Heute werden wir einen Kontrast sehen zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Oder eigentlich absolut gesehen können wir sagen, den Unterschied zwischen Torheit und Weisheit. Weil Gottes Weisheit ist eigentlich die einzige Weisheit, die es gibt. Wahre Weisheit kommt nur von Gott und wenn wir in Übereinstimmung mit ihm leben und mit dem, was er uns sagt. Korinth war eine griechische Stadt. Und wir wissen, die Griechen, die haben die Weisheit oder die Vernunft angebetet und vergöttert. Griechen hatten zu dem Zeitpunkt schon um die 600 Jahre Philosophiegeschichte. Es gab um die 50 unterschiedlichen philosophischen Strömungen, habe ich gelesen. Es gab 4 Universitäten in Korinth. Philosophie, besonders Rhetorik, das war in. Die Fähigkeit, fesselnd zu reden und Argumente überzeugend zu präsentieren, den Gegner niederzureden oder rhetorisch irgendwie überlegen zu sein, egal ob du jetzt recht hast oder nicht. Es war damals fast wichtiger, wie du was gesagt hast, als was du gesagt hast. So ähnlich wie bei den Politikern heute. Also wichtig, Rhetorik. So dass alle dich angeschaut haben und gesagt haben, boah, du bist gut, du bist der Held. Wenn du ein guter Redner warst, dann warst du angesehen. Und wir wissen von Paulus selbst, Paulus war ein brillanter Denker. Er hatte die Fähigkeit, Argumente logisch und überzeugend zu präsentieren. Wir haben gerade den Römerbrief studiert, da sehen wir ein Meisterwerk. Aber er hat gewählt die einfache Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Er sagt im Vers 17 hier, da waren wir stehen geblieben, Jesus oder Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Paulus, dieser brillante, intellektuelle Mann, er hat gewählt die einfache Botschaft des Evangeliums, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und dass er ein perfektes Leben für uns gelebt hat und dass er gekreuzigt wurde für unsere Schuld, dass er begraben wurde, dass er auferstanden ist. Und wenn du an ihn glaubst und sein Erlösungswerk am Kreuz für dich persönlich als Bezahlung für deine persönliche Schuld annimmst, dann wirst du nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Diese einfache Botschaft des Evangeliums, so einfach, dass es ein Kind verstehen kann. Und Paulus hat es in einfachen Worten gepredigt, hat es einfach präsentiert. Wie gesagt, Vers 17. Das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Paulus hätte die Leute intellektuell plattwalzen können. Hätte er gekonnt. Aber er hat einfach gepredigt. Nicht kompliziert. Damit er nicht vom Evangelium ablenkt oder von dieser Botschaft vom Kreuz Christi. Dass er nicht die Aufmerksamkeit auf sich selbst zieht. Dass die Leute von ihm beeindruckt sind und ihm auf die Schulter klopfen und sagen, hey, gute Ansprache, Paulus, sondern dass die Aufmerksamkeit auf Jesus ist und auf den Preis, den er bezahlt hat für unsere Schuld. Botschaft vom Kreuz, von diesem stellvertretenden Opfer Jesu, das ist das Wesentliche. Und es soll sichtbar werden. Und das ist auch das, was Menschen entzweit. Im Vers 18 sehen wir das. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also deine Reaktion auf das Evangelium, auf das Wort vom Kreuz, zeigt dir schon, in welcher Gruppe du bist. Bei denen, die verloren gehen oder bei denen, die gerettet werden. Botschaft vom Kreuz beinhaltet eigentlich 2 Kreuze. Wir haben einmal Jesu Tod und Auferstehung für dich, aber dann das zweite ist dein Tod deinem Eigenleben gegenüber. Und deine Auferstehung zu einem Leben, das Jesus hingegeben ist. Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und dann folge er mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und die verloren gehen, die das Kreuz ablehnen, für die ist es Torheit. Die sagen, was kann ein Gekreuzigter für mich tun? Ich verstehe das nicht. Das macht keinen Sinn für mich. Es ist zu einfach, nur zu glauben. Es ist zu einfach, nur mein Leben dem Gekreuzigten und Auferstandenen anzuvertrauen, dass ich gerettet werde. Wenn es Gott gibt, dann ist es sicher nicht so einfach, in Beziehung mit ihm zu kommen. Dann müssen wir uns doch sicher zu ihm hinarbeiten. Dann müssen wir doch sicher was tun. Vielleicht meditieren oder was immer, aber einfacher Glaube an einen Gekreuzigten. Evangelium ist Torheit. Und auch mich selbst zu verleugnen, meinem Eigenleben, meiner Selbstsucht zu sterben und einem anderen nachzufolgen, anderen zu dienen, das ist Torheit. In Augen der Welt zumindest. Philosophie der Welt ist Selbstverwirklichung. Der, der sich durchsetzt, der den anderen seinen Willen aufdrückt, der sein Ding dreht, der ist der Größte in der Welt. Meine Selbstverwirklichung, selbst wenn es auf die Kosten von anderen geht, das ist wahres Leben in Augen der Welt. Das Wort vom Kreuz ist ihnen, die verloren gehen, Torheit. Das Traurige ist, dass die meisten so blind sind, dass sie gar nicht erkennen, wie sie immer tiefer und tiefer sinken und ins eigene Verderben laufen. Sagt aber weiter, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir wissen, dass wir uns nicht selbst erlösen können. Und wir haben uns Jesus anvertraut und wir haben sein Leben erfahren, seine Kraft erfahren in unserem Leben. Seine Kraft, uns zu erretten, uns zu vergeben, uns zu verändern. Wir haben erfahren, dass es nicht unser egoistisches Eigenleben ist, sondern sein Leben, das er durch uns leben will. Was wahres Leben ist, was wahre Lebensqualität ist. Und wir können sagen, so wie der Paulus gesagt hat im Römerbrief, im Kapitel 1, Vers 16, wenn ihr euch daran erinnert, unser Schlüsselvers im Römerbrief, er hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Und wir brauchen uns nicht schämen, das Evangelium einfach zu verkündigen, so wie der Paulus es getan hat. Wir brauchen keine menschliche Weisheit dazu oder überredende Worte. Ja, da ist Kraft, dem was Jesus für uns getan hat. Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Spricht von weltlicher Weisheit hier. Menschen, die ihre eigene Religion schnitzen. Die glauben, sie wissen besser, wie das Leben funktioniert, als Gott es weiß. Menschen, die glauben, sie können ihre Probleme ohne Gott lösen. Vers 20, wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Philosophen, Rhetoriker, diese humanistischen Intellektuellen. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht? Die Weisheit dieser Welt ist in einem scharfen Kontrast, in einem scharfen Gegensatz zur Weisheit Gottes. Menschen, die ohne Gott leben, denken völlig konträr zu dem, wie Gott denkt. Weisheit Gottes, sein Heilsweg, sein Wort, das ist Torheit für die Welt. Und umgekehrt, die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Wir müssen nicht lange in den Evangelien lesen, bis uns das auffällt. Zum Beispiel in Matthäus 20 spricht Jesus zu den Jüngern, die gestritten haben, wer der Größte unter ihnen ist. Und Jesus sagt, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Total auf den Kopf gestellt. Verständnis von Größe, von Leiterschaft, ganz anders als in der Welt. groß zu sein ist zu dienen, sagt Jesus. Oder bezüglich Materialismus. Da hat Jesus den Jüngern folgendes Gleichnis erzählt. Lukas 12 lesen wir das. Das Land eines reichen Mannes trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Das ist die Weisheit dieser Welt. Anhäufen und immer mehr anhäufen. Sagt Jesus weiter, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Bist ein Tor, wenn du nur für das Diesseits lebst, nur für dich selbst und nicht Schätze im Himmel sammelst. Gott wird dir sagen, du bist realitätsfremd, wenn du die Ewigkeit und geistliches Leben ausklammerst. Aber wie konträr ist es in der Welt? Die Leute in der Welt lachen dich aus, wenn du ins Reich Gottes und in geistliche Dinge investierst. Verstehen Sie das? Gehst du im Gottesdienst am Sonntagmorgen und Bibelstunde Dienstagabends und vielleicht noch im Frauenkreis oder zum Männertreffen? Warum? Als Zeitverschwendung? Studierst die Bibel? Was hilft dir das? Ist doch langweilig. Und du gibst Geld für die Mission oder für die Armen, statt dir ein drittes Auto zu kaufen und die fünfte Woche am Teneriffa-Urlaub anzuhängen. Oh Mann, Welt sagt, du bist ein Tor, du bist weltfremd, wenn du so lebst. Ich weiß von Leuten, die lachen mich aus, weil ich Karriere oder ein normales Einkommen aufgegeben habe, um Gott zu dienen. Sind besorgt, weil ich keine weltlichen Sicherheiten anhäufe. Wir sind Verrückte. Wir sind Naive. Wir sind Fanatiker in den Augen dieser Welt. Aber wisst ihr was? Das Denken der Welt ist Torheit bei Gott. Und man braucht sich nur ein bisschen mit offenen Augen umsehen und wir können sehen, wie toll diese Welt funktioniert ohne Gott. Wie toll Menschen leben und die Dinge auf die Reihe kriegen in ihrem Leben, wenn sie Gott ablehnen. Die Welt ist verrückt. Die Welt ist verrückt. Wir müssen uns nur umschauen. Die Welt, die sagt, wir brauchen Gott nicht. Wir können uns selbst retten. Ich bin mein eigener Gott. Ich kann machen, was ich will. Die Welt, die ihn und sein Wort und seine Weisheit für ein heiles Leben verwerfen. Und werden all diese Revolutionen und Emanzipationen, sexuelle Revolution, wo wir alles moralische Verhalten verworfen haben, abgelegt haben und Unterschied zwischen Mann und Frau wird verwischt heutzutage, biblische Rollenverständnis von Mann und Frau in der Familie wird sowieso verworfen. Gottes Modell für Ehe und Familie, Gottes Weisheit für menschliches Zusammenleben. Und wie gesagt, Selbstverwirklichung, Egoismus, das ist der höchste Wert. Da sagen die Leute, das ist Leben, das ist der Weg zum Glück. Und wenn ich schwanger bin und das Kind stört mich dabei, dann wird es halt ermordet durch Abtreibung. Und es gibt Stimmen, die sich dafür aussprechen, dass auch geborene Kinder ermordet werden dürfen. Und es gibt diejenigen, die sagen, auch Pädophilie, das schadet Kindern nicht wirklich. Und wir schauen uns um in der Gesellschaft. Wir haben die Veralterung unserer Gesellschaft, unsere Sozialsysteme brechen zusammen. Jede zweite Ehe geht kaputt in unserem Land, wenn die Leute überhaupt noch heiraten. Mehr Menschen sterben durch Selbstmord als im Straßenverkehr in Deutschland. 4 Millionen sind alkoholgefährdet 3 Millionen alkoholabhängig, 1,5 Millionen medikamentenabhängig, 600.000 haben Essensstörungen, die war vor 10 Jahren, das ist heute sicher höher. Arbeitsgemeinschaft Psychotherapie 1997 haben das herausgegeben, haben gesagt, 25% der Bevölkerung leidet unter psychischen bzw. psychosomatischen Störungen und Erkrankungen. Das sind 20,3 Millionen. Davon sind 5,7 Millionen Depressive und 6,6 Millionen Angstkranke, wie die das nennen. Deutschland geht jedes Jahr über 10 Millionen Arbeitstage verloren wegen psychischen Problemen. Und auch das ist eine Zahl vor 10 Jahren. Im DRK-Gesundheitsreport von 2002 heißt es, dass die Zunahme der Krankheitsfälle und Krankheitstage wegen psychischen und Verhaltensstörungen von 1997 bis 2001 um 51% zugenommen haben. Von Frauen zwischen 20 und 24 sogar um 90%. Leute, wir brauchen uns nicht lange umschauen, dass wir sehen, dass irgendwas faul läuft in unserer Gesellschaft. Dass Menschen links und rechts seelisch und körperlich kaputt gehen an ihrem gottlosen Lebensstil. Dass sie das nicht erfüllt und glücklich macht. Ihr eigener Weg. Und Leute, Psychotherapie ist nicht die Antwort drauf. Das ist höchstens ein Herumkratzen an irgendwelchen Symptomen, an der Oberfläche. Ich habe auch erst diese Woche wieder gelesen, dass HIV wieder im Zunehmen ist und Geschlechtskrankheiten und wird bei uns vor allem durch heterosexuelle Kontakte übertragen. Was ist die Antwort der Welt? Rückkehr zu Enthaltsamkeit bis zur Ehe oder Treue? So nein, wir verteilen Kondome, die nicht wirklich ein Schutz sind. Wir wissen, 12-23% stecken sich trotzdem an. Fördert nur das falsche Sexualverhalten, ist die Antwort dieser Welt. Ist verrückt. Und wir könnten wirklich jeden Bereich des Lebens oder der Gesellschaft anschauen. Und wir könnten sehen, wie verrückt die Gesellschaft ist. Wie toll es nicht funktioniert, unsere menschliche Weisheit. Weisheit der Welt ist Torheit. Diese Welt ist verrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist verrückt. Irgendwas stimmt nicht. Haben das Zentrum verloren. Funktioniert nicht. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott durch die weltliche Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Können wir durch menschliche Weisheit Gott erkennen? Leute, wenn wir von Menschen ausgehen, dann sind wir verloren. Jeder Mensch ist relativ und jeder Mensch ist begrenzt. Kein Mensch kann aufstehen und sagen, ich habe den Weg zur Wahrheit gefunden. Und das, was ich sage, das ist die Wahrheit. Das ist absolut. Ist lächerlich. Stand der Wissenschaft heutzutage ist, dass das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir nichts sicher wissen. Wir können Gott und Wahrheit nur erkennen, wenn er sich uns offenbart. Und das hat Gott in Jesus getan. Und das ist der Unterschied zwischen allen menschlichen Religionen, zwischen allen menschlichen Philosophien und Christentum. Wir haben nicht Menschen, die sich irgendwie zu Gott ausstrecken und sich denken, oh, vielleicht komme ich ja zu Gott, wenn ich lang genug meditiere oder wenn ich mich 5-mal pro Tag nach Mekka niederwerf oder was immer. Nicht Menschen, die sich zu Gott ausstrecken, sondern in Jesus haben wir Gott, der sich zu den Menschen ausstreckt und der sich uns offenbart. Und nur so können wir Wahrheit wirklich kennen und können wir Gott wirklich kennen. Und nur so können wir Gott und seinen Weg der Erlösung und wie wir zurück in Beziehung mit ihm kommen können, erkennen. Nur wenn er es uns offenbart, nicht aus uns selbst. Und er hat sich uns offenbart durch Jesus und durch sein Wort. Es hat Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Kreuz zu sterben, das Kreuz war eine Schande, war eine Erniedrigung. Es war, mein Sterben ist sowieso schon, oder hingerichtet werden ist furchtbar, aber es war nicht mal ein würdevoller Tod. Eine Schande. Und es war ein Anstoß für die Juden, dass Paulus einen gekreuzigten Messias gepredigt hat. Und Paulus könnte das aus eigener Erfahrung bestätigen. Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Für ihn war das die ultimative Gotteslästerung. Juden wollten Zeichen, dass der Messias sein Volk befreit von der Besatzung der Römer, so wie beim Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten. Wollen Zeichen. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 16, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Verrückt eigentlich, die Juden kommen zu Jesus, gib uns ein Zeichen. Da hat Jesus ständig die Kranken geheilt und Brote vermehrt und Tote auferweckt, und da kommen die Juden und sagen, gib uns noch ein Zeichen. Jesus sagt, ein weiteres Zeichen wird euch nicht umstimmen. Seid ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Das Problem ist in eurem Herzen. Nicht, dass ich nicht genug Zeichen tue. Er sagt, ich gebe euch nur ein Zeichen, und das ist mein Tod und meine Auferstehung. Predigt vom Kreuz. Sind Juden eine Torheit, die sind ein Anstoß. Für die Heiden, für die Griechen mit all ihren Philosophen ist es eine Torheit. Gott wird nicht durch sowas Schwaches und durch sowas Demütiges wie ein Retter am Kreuz die Menschen retten. Griechen, Macht und Ansehen und geistige Größe, das war ihr Ideal. Und dass Gott uns Menschen durch einfachen Glauben an einen Gekreuzigten erretten kann, das ist zu simpel. Das ist naiv. Das ist eine Beleidigung für den Intellekt. Ich finde die Reaktion auf den Passionsfilm interessant. Ich habe gestern auf der GMX-Seite gelesen, da hieß die Überschrift Die Passion Christi, naiv, fromm und brutal. Leute können nicht verstehen, wie jemand so einen Film macht. Können das Thema des Films überhaupt nicht verstehen. Das ist ein Nicht-Thema für Hollywood, für die Welt. Diese Geschichte von einem Mann, einem Gottmenschen, der sich demütigt und der sich foltern und ans Kreuz schlagen lässt, um die Menschheit zu erlösen. Es ist naiv für die Leute. Na, fromm ist gleich naiv. In den Augen der Welt. Fromm ist gleich naiv. Einfach zu glauben, was Gott in seinem Wort sagt. Oh Mann, das ist naiv. Eines Tages haben die Studenten oder eine Klasse von Studenten von Albert Einstein beschlossen, dass es keinen Gott gibt. Und Einstein hat sie gefragt, hat gesagt, wie viel von all dem Wissen in der Welt habt ihr kollektiv in eurer Gruppe hier vereinigt, denkt ihr? Und die haben das kurz besprochen und sind zu der Meinung gekommen, dass sie 5% des Wissens auf sich vereinen. Und der Einstein hat sich gedacht, naja, ist ein bisschen hoch gegriffen. Aber er hat sie dann gefragt, hat gesagt, ist es möglich, dass Gott in den 95% existiert, die ihr nicht wisst? Menschen, die Gott ablehnen, denken, sie sind so weise. Die Botschaft vom Kreuz ist so eine Torheit. In Wahrheit sind sie Toren. Vers 23, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gottes Weisheit, das ist Gottes Plan der Erlösung. Und wirklich, worauf es ankommt, ist nicht, ob du es verstehst. Wir werden nie alles ganz verstehen, wie es funktioniert und warum es so sein musste. Es kommt nicht so darauf an, ob du Gottes Heilsplan für weise hältst oder nicht, oder was du drüber denkst. Ich finde es so nervig, diese ganzen Talkshows, wo Leute zusammensitzen und sagen, ich denke das, nein, aber ich denke das drüber, meine Meinung ist und meine Meinung. Ist doch völlig egal, was du denkst. Entschuldigung. Wen interessiert es? Menschliche Meinung, meine Meinung, die kleinen, relativen, begrenzten Menschen, die glauben, sie sind, was weiß ich wer. Ich will Wahrheit kennen. Wir wissen, was Gott drüber denkt. Darauf kommt es an. Und wenn er sagt, Jesus, das ist der Weg der Erlösung, der einzige Weg, wie du in Beziehung mit mir kommen kannst, weil nur er für deine Schuld bezahlt hat. Wenn du denkst, du bist schlauer und du es ablehnst, dann bist du verloren, egal was du denkst. Aber wenn du es in einfachen Glauben annimmst, dann wirst du errettet werden, egal wie naiv deine Freunde dich halten. Botschaft vom Kreuz, Evangelium, ist Gottes Kraft und ist seine Weisheit. Und es funktioniert. Das funktioniert. Wenn du es im Glauben annimmst, dann wirst du gerettet werden. Wirst du von Neuem geboren werden. Und wenn du dein Kreuz aufnimmst und dich selbst verleugnest und für ihn lebst, dann wirst du ein heiles Leben erfahren können. Und nicht auseinanderfallen wie die Menschen in dieser Welt. Egal, wie sehr sie dich auslachen. Weil du andere höher achtest als dich selbst. Oder weil du rein in die Ehe gehen willst. Oder weil du ein guter Ehemann und eine gute Ehefrau sein willst. Oder treu sein willst. Oder weil du Kinder höher achtest als Karriere. Oder weil du in Gottes Reich investierst. Leute mögen lachen, so viel sie wollen. Weißt du was, sie werden nie ein heiles und zufriedenes und erfülltes Leben erfahren wie du. Diesen Frieden und die Freude im Heiligen Geist und die Kraft Gottes in deinem Leben. Zumindest solange sie nicht zu Jesus kommen. Es ist Gottes Weisheit, es ist Gottes Kraft. Es funktioniert. Gottes Weg, das ist der einzige Weg, der funktioniert. Gottes Wort funktioniert. Und wirklich, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Welt mit ihren Philosophien, mit ihrer Weisheit, mit ihrem Spott, sie wird vergehen. Aber Gottes Weisheit wird ewig bestehen bleiben. In Jesus haben wir alle Weisheit, haben wir alle Kraft, die wir Menschen zum Leben brauchen. Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das Kreuz, das war schwach und das war töricht in den Augen der Welt. Jesus am Kreuz ist ein schwacher Gott in ihren Augen. Aber wisst ihr was, dadurch hat er den Sieg für uns errungen. Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und der schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Aber vielleicht bezieht sich dieser Vers auch auf die nächsten Verse. Vielleicht sind das Schwache und das Törichte, was hier gemeint ist, das schwache, törichte Gottes, vielleicht sind das wir, die wir glauben und die wir die Botschaft weitertragen und verkündigen. Wir haben eine einfache Botschaft von einem einfachen Evangelium, das mit einfachen Worten durch einfache Menschen gepredigt wird. Die Korinther waren ein bisschen überheblich. Die haben gedacht, sie sind die Supergeistlichen. Und Gott muss sie da dran erinnern, wer sie wirklich sind. Vers 26, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme oder kein Mensch rühme. Sagt nicht, es gibt keine Weisen oder keine Angesehenen unter euch. Wir haben im Römerbrief gesehen, den Erastus zum Beispiel, der Schatzmeister war der Stadt von Korinth, der hat da seine Grüße ausgerichtet. Aber er sagt, es gibt nicht viele solche. Wahrscheinlich waren viele Sklaven in der Gemeinde von Korinth. Und wahrscheinlich waren viele von denen, die mal weise waren in den Augen der Welt und die mal mächtig waren. Wahrscheinlich haben viele von denen das verloren und aufgegeben, weil sie sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. War eine kostspielige Entscheidung. Aber wie der Paulus sagt im Philipperbrief, er sagt, ich halte alles für Verlust. All dieses Ansehen, all diesen Ruhm in den Augen der Menschen, eigene Gerechtigkeit, ich achte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck, wörtlich Dreck achte, damit ich Christus gewinne. So viel besser, was wir in Jesus haben. Na, gar nicht zu vergleichen damit, mit dem, was wir aufgegeben haben. Paulus sagt, ich bin gern ein Törichter und ein Armer und ein Naiver in Augen der Welt, wenn ich nur Christus gewinne. Der Herr wählt die Nobodies in der Welt, in den Augen der Welt, gebraucht sie. Der Grund ist, damit er die Ehre bekommt und nicht die Menschen. Gott ist wie ein Fußballtrainer, der sein Fußballteam zusammenstellt. Und wenn er die Stars auswählen würde, die Weltauswahl, Mannschaft zusammenstellen mit Ronaldo und Zidane und Beckham und Oli Kahn im Tor. Wenn die was reißen, dann sagen die Leute, was ist dabei? Mit der Mannschaft kann dann jeder gewinnen. Kein Problem. Aber wisst ihr was, wenn wir eine Calvary Chapel Auswahl zusammenstellen und wir gewinnen, sagen wir nur gegen Bayern München und nur eine deutsche Mannschaft und wir erreichen was. Wisst ihr, was die Leute dann sagen? Wow, er ist ein guter Trainer. Er muss ein toller Trainer sein. Bekommt er die Ehre und nicht wir. Vers 29, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Es ist seine Gnade. Durch einfache Predigt eines einfachen Evangeliums, das gepredigt wurde nicht nur von Doktoren der Theologie und Universitätsprofessoren, sondern von einfachen Menschen wie dich und mich, haben einfache Menschen wie die Korinther geglaubt. Und in Jesus ist alle Weisheit von Gott. Da haben wir Gerechtigkeit, wir sind gerecht gemacht vor Gott in Jesus Christus, so als ob wir nie gesündigt haben. Wir haben Heiligkeit in ihm, ein heiliges Leben, sein heiliges Leben, dass er in uns lebt und durch uns leben will. Und er stärkt uns, dass wir heilig leben können. Und in diesem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Und in ihm haben wir Erlösung. Wir wissen, wir werden die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit verbringen. Alles, was wir haben, haben wir in Jesus und durch Jesus. Also wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Paulus bringt uns jetzt ein eigenes Beispiel. Kapitel 2, Vers 1. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, das heißt das Evangelium. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und Paulus hätte das können. Paulus war einer dieser Ausnahmen, einer dieser Superintellektuellen. Aber Paulus sagt, ich hatte nur eine Botschaft. Ich hatte nur eine Antwort auf alle Probleme des Lebens und das ist Jesus und ihn als gekreuzigt. Das ist Gottes Weisheit, das ist alles, was wir brauchen. Bist du beladen von deiner Schuld? Jesus hat dafür bezahlt am Kreuz. Kannst du ihm kommen und Vergebung haben und neu beginnen heute? Fühlst dich wertlos und ungeliebt?
Ich schaue, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat für dich. So viel bist du wert. Kämpfst mit Versuchungen, Sünden. Römer 6 lesen wir, dass unser alter Mensch mit ihm mitgekreuzigt wurde. So dass wir der Sünde nimmer dienen müssen. Wir haben in Jesus Autorität und Kraft, Nein zu sagen zu diesen Dingen. Und er lebt in mir. Und wenn ich mich ihm hingebe, dann kann ich siegreich sein über Sünde, Welt, Versuchung. So Depressionen. Ja, ganz sicher wird Paulus die Leute zum Psychotherapeuten schicken. Nein. Ich würde sagen, schau auf Jesus. Schau auf Jesus, verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf, verleugne dich selbst und folge mir nach. Kreis dich nicht um deine Probleme, um deine Gefühle, versink nicht in dein Selbstmitleid. Nicht in der Vergangenheit rumzuwühlen ist der Schlüssel, sondern schau von dir weg. Verleugne dich selbst. Folge ihm nach, fang an, anderen zu dienen. Es wird dir besser gehen. So Beziehungsprobleme, Paulus wird die gleiche Antwort geben. Philipper 2, in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, denn jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Und indem er als Mensch gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Folge ihm nach, mach's ihm gleich. Achte deinen Partner oder deinen Freund oder deinen Arbeitskollegen, mit wem immer du Probleme hast, höher als dich selbst. Stirb dir selbst und liebe andere mit Gottes Liebe. Das ist die Antwort. Ich nehme mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist Gottes Kraft. Und das ist Gottes Weisheit. Weisheit, die wir brauchen, um ein heiles, und freies und gutes Leben zu leben. Vers 3, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Vielleicht war Paulus krank. Vielleicht hatte er Angst vor Verfolgung. Wenn wir Apostelgeschichte 18 lesen, dann wissen wir, dass es in Korinth eine sehr erfolgreiche Gemeindegründung war, dass viele Menschen zu Jesus gefunden haben, haben sich getroffen gleich neben der Synagoge und Paulus hat dort gelehrt. Und Paulus wusste, oh, normalerweise, wenn immer er erfolgreich war und Leute sich bekehrt haben, hat es so geendet, dass er entweder verprügelt wurde oder gesteinigt wurde. Vielleicht war der geistliche Kampf erdrückend. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie ein Mann, ein Apostel wie der Paulus, wie sehr der angegriffen war. Der hatte wahrscheinlich eine ganze Legion von Dämonen, die nur für ihn abgestellt waren, um ihn zu quälen. Was wir wissen, ist in Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10, dass der Herr den Paulus ermutigen musste, als er in Korinth war. Da ist es, der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht. Das zeigt uns, dass er sich gefürchtet hat, dass er entmutigt war, fürchte dich nicht. Sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus sagt, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht, vielem Zittern und meine Rede, Vers 4, und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Im 2. Korintherbrief im Kapitel 12 sagt Paulus, dass Jesus zu ihm gesagt hat, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt Paulus weiter, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich stark, schwach bin, dann bin ich stark. war nicht mein gepflegtes und ehrfurchterbietendes Auftreten, sagt der Paulus. War nicht meine großen rhetorischen und intellektuellen Fähigkeiten und nicht meine charismatische Persönlichkeit. War auch nicht die leise Musik im Hintergrund und diese rührende Geschichte, die ich mir als Illustration ausgedacht habe. Sondern es war der Heilige Geist, der eure Herzen berührt hat und der euch zu Gott hingezogen hat. Durch einfache Worte und in Schwachheit, wie ich das Evangelium gepredigt habe. Es war Gottes Kraft. Sein Geist, seine Kraft. Vers 6, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, das heißt den Heiligen, den Gläubenden. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, dieser Welt, noch der Fürsten dieses Zeitalters, und das sind entweder die Großen dieser Welt oder vielleicht auch Dämonen, geistliche Mächte, die wurden manchmal so bezeichnet, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Das heißt das Evangelium. Keiner von den Fürsten dieser Welt hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Spricht hier von den Unbekehrten, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Spricht von denen, die nicht in Beziehung sind mit Gott. Die können nicht sehen, was wir sehen. Die können nicht hören, was wir hören. Die können nicht spüren, fühlen in ihrem Herzen, was wir spüren. Die können nicht verstehen, was wir intuitiv durch den Heiligen Geist verstehen können. Die kennen die herrliche Gegenwart Gottes in ihrem Leben nicht. Verstehen Gottes Wort nicht, verstehen seinen Plan nicht, verstehen den Sinn des Lebens nicht. Wir sehen, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Nicht durch menschliche Weisheit, nicht unsere Vernunft oder unsere Anstrengung oder Meditation oder was immer, wo wir zu Gott finden und geistige Dinge verstehen können. Es ist vom Heiligen Geist offenbart. Und wie gesagt, wir können Gott und wir können seinen Plan überhaupt nicht kennen, wenn er sich uns nicht offenbart. Nicht aus uns selbst. Vers 11, denn wer von den Menschen weiß, was in dem Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Ihr könnt nicht wissen, was ich denke. Ihr könnt nicht wissen, was in meinem Herz vorgeht, wenn ich euch nicht sage. Nur ich kann es wissen. Ich bin der Einzige, der es weiß. Und ihr könnt es wissen, wenn ich euch offenbar und sage, ich denke mir das und das. Ihr könnt es wissen. Und wie viel mehr gilt es für Gott? Vers 11, dazu hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Kein Mensch kann auf sich allein gestellt Gott erkennen, nur wenn Gott sich uns offenbart. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Und das, was Paulus und die Apostel gelehrt haben, das ist in der Bibel hier niedergeschrieben. Das ist Gottes Wahrheit, das ist Gottes Weisheit, die er uns offenbart hat. Und wieder, auch die können wir wieder nur verstehen mit Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Ein natürlicher Mensch kann es nicht verstehen. Und der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit, so wie Jesus es verheißen hat. Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt wird. Mensch, der Jesus nie in sein Leben eingeladen hat, der nicht von oben her geboren ist, der den Heiligen Geist nicht hat, der kann geistliche Dinge nicht verstehen. Der hat keine geistliche Unterscheidung. Für ihn ist es eine Torheit. Sag ich, kapiert es nicht, warum ihr so verknallt seid in diesen Jesus. Warum ihr in die Bibelstunde geht, warum ihr ein reines Leben leben wollt. Wir haben keine geistliche Unterscheidung. Deswegen ist es wichtig, dass wir beten für Menschen, mit denen wir über Jesus reden. wenn wir evangelisieren, wenn wir predigen. Dass Gott ihre Blindheit wegnimmt, dass Gott ihnen Offenbarung schenkt. Natürlicher Mensch kann geistliche Dinge nicht verstehen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum scheinbar intelligente Menschen so verrückte Dinge glauben. Wenn Universitätsprofessoren, die glauben, dass uns irgendwann mal UFOs abholen werden und die Außerirdischen, die uns geschaffen haben oder den Planeten gegründet haben. Und Leute, die an Reinkarnation glauben. Obwohl niemand sich wirklich erinnern kann an ein voriges Leben und obwohl jedes Baby genauso blöd ist wie jedes andere. Verrückte Dinge zu glauben. Menschen, die falsche Religionen glauben. Warum? Weil sie keine geistliche Unterscheidung haben. Natürlicher Mensch kann geistliche Dinge nicht verstehen. Der Geistliche, Vers 15, dagegen beurteilt zwar alles. Er jedoch wird von niemandem beurteilt. Geistlichen, die von neuem geboren sind, die Gottes Geist haben, die verstehen alles. Verstehen das natürliche Leben, diese Welt, natürlichen Menschen. Wir sind alle natürlich von Geburt an. Wir alle haben unser Leben, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Aber wir verstehen auch die geistlichen Wahrheiten. Weil wir nicht nur eine natürliche Natur haben, sondern auch eine neue, eine geistliche Natur. Deswegen können wir alles beurteilen, alles unterscheiden. Aber die Welt, die versteht sie nicht. Vers 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wer könnte Gott belehren? Gibt es irgendjemanden? Okay, Calvary Chapel Grünstadt hat niemanden. Gut. Die Antwort ist niemand. Niemand hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte. Wir können nur das über Gott wissen und über das, was wahr und richtig ist, wenn er es uns offenbart. Nicht aus uns selbst. Vers 16 weiter. Wir aber haben Christi Sinn. Warum kennen wir sein Herz und seine Gedanken? Weil er in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Und er erneuert unseren Sinn, unser Denken durch sein Wort, durch die Gemeinschaft mit ihm. Leute, wir sind so reich. Wir sind so reich, dass wir Gottes Wort haben. Dass wir die Weisheit haben von dem, der uns geschaffen hat. Von dem Konstrukteur unseres Lebens. Wir sind so reich und wir können es verstehen durch den Heiligen Geist, was er uns sagt. Und wir dürfen in Beziehung mit dem lebendigen Gott leben. Und wir dürfen diese wichtigsten Wahrheiten und die wichtigsten Weisheiten verstehen, die es im Leben gibt. Wie wir gerettet werden, wie wir ein heiliges und ein heiles Leben leben können. Wir sind so beschenkt. Also lasst uns nicht der Weisheit dieser Welt nachrennen, sondern Gottes Weisheit. Lass uns wieder Paulus sagen, dass wir uns nicht schämen für das Evangelium Gottes. Denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Gläubigen. Lass es uns mit Zuversicht und mit Mut verkündigen. Wir haben eine wunderbare Nachricht, eine wunderbare Botschaft weiter zu sagen. Und wir müssen uns nicht ausschmücken mit unserer eigenen Weisheit, wir müssen Leute nicht beeindrucken durch intellektuelle Hirnwichserei, was immer. Einfache Botschaft, die durch einfachen Glauben empfangen wird, durch einfache Menschen wie dich und mich verkündigt werden kann. Lass uns beten. Vater, wir lieben dich und wir danken dir, dass du uns so reich beschenkt hast. Wir danken dir für das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus und dem, was er für uns getan hat. Und Vater, wir danken dir, dass du unsere Herzen geöffnet hast, dass wir verstehen durften, dass du uns demütig und einfach genug gemacht hast, dass wir es einfach annehmen durften, dass wir gerettet sein dürfen und dass wir ein heiles Leben leben dürfen und wirklich wachsen dürfen in dem, was du für uns hast. Bewahr uns, Herr, vor unserer menschlichen, natürlichen Weisheit. Bewahr uns, Gott, dass wir unsere eigenen Wege rennen und leite uns auf deinem Weg des Friedens und des Segens. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.